Bevor es mit der heutigen Folge von Mörderische Heimat losgeht, noch eine kleine Info für die Nachbarschaft. Für alle, die keine Tickets mehr für die ausverkauften Live-Shows im Januar bekommen haben, gibt's gute Neuigkeiten. Am Samstag, den 18. Juli 2026, bringen Zeno, Shaggy und Lisa wieder ihr alljährliches Sommer-Special auf die Bühne der Orangerie Fulda. Mit im Gepäck der Podcast-Live-Show befinden sich wie immer zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen. Sichert euch jetzt euer Ticket für das Mörderische Heimat-Sommer-Special 2026. Karten gibt's bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel, der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Ach, ich vermisse ja irgendwie immer diese Intro-Musik in der Pause, wenn wir nicht unsere Staffeln aufnehmen, ne? Ach Gott. Wobei wir ja gar nicht so lange zwischen den Staffeln jetzt pausiert haben, oder?
Nee, überhaupt nicht irgendwie. Also, aber vielleicht machen wir mal eine längere Sommerpause, damit du dich nochmal so ein bisschen auf die Intro-Musik freuen kannst.
Ja, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, ja. So, jetzt haben wir uns schon in die neue Staffel reingequatscht, ohne eine anständige Begrüßung angebracht zu haben. Dann holen wir das mal hier jetzt nach. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer weiteren Staffel Mörderische Heimat, dem True Crime Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Heute starten wir mit einem neuen Bundesland. Mein Name ist Zeno Diegelmann und mir im Studio gegenüber sitzt heute Lisa Cardinale.
Ein herzliches Hallo auch von mir. Ja. Eine neue Region, ein neues Bundesland mit 6 neuen Fällen liegt vor uns. Und wir sind dieses Mal zu Gast im Bundesland Sachsen-Anhalt.
So ist es. Wir haben für euch 6 spannende Fälle rausgesucht. Und den ersten der Staffel, den haben wir ja schon vor langer Zeit ans Herz gelegt bekommen. Und zwar von Katja. Und Katja ist die Chefin der Havanna Bar in Fulda.
Ja, einem Partnerunternehmen von uns. Und außerdem waren wir da auch schon mal was trinken nach unseren Live-Shows.
Ganz genau. Und Katja hat mir mal gesagt, dass sie da auch einen Fall aus ihrer Heimat hätte, den wir doch mal näher anschauen sollten. Sie hat mir sogar extra die ganzen Zeitungsausschnitte zukommen lassen, die ihre Mutter gesammelt hatte.
Ach, wie nett. Wann hat sie dir den Fall dann empfohlen?
Boah, das sind bestimmt schon so 3-4 Jahre her, würde ich sagen. Ja, ja, manchmal dauert's halt, bis das jeweilige Bundesland drankommt bei uns. Aber jetzt ist es soweit. Ich habe den Fall daher extra direkt als erste Folge dieser Staffel vorne dran gesetzt, damit Katja jetzt nicht noch länger warten muss.
Du guter Mensch.
Amen. Lisa, wollen wir einfach mal einsteigen?
Ja, sehr gerne.
Es ist nämlich wirklich ein sehr interessanter Fall, der sich über mehrere Jahre zieht. Aber da verrate ich fast schon zu viel.
Ja, dann stellt uns Philipp wie immer kurz die Eckpunkte des Falls vor und dann legen wir los.
Es ist der Abend des 29. Juni 2008. Bei der Fußball-Europameisterschaft stehen sich im Finale Deutschland und Spanien gegenüber, als der Hausarzt Dr. Horst Grimm zu einem Notfall gerufen wird. Er wird zu einem abgelegenen Gehöft in Mansfeld bestellt. Als er von dort allerdings nicht zurückkehrt, benachrichtigt seine Frau die Polizei.
Wir sind in einem Ort namens Mansfeld. Hast du was über den Ort, damit wir uns da so ein bisschen was vorstellen können?
Ja. Im Landkreis Mansfeld-Südharz lebten damals 2008 ungefähr so 150.000, 155.000 Personen. Die meisten davon in Städten und Gemeinden wie Sangershausen, Lutherstadt, Eisleben und eben auch Mansfeld selbst. Hier leben um die 8000 Menschen.
Du sagst damals, ist es heute anders?
Ja, auch hier hat man die Abwanderung bemerkt und muss hart mit ihr kämpfen. Heute leben hier in dem Landkreis rund 25.000 Leute weniger. Das hat übrigens nicht nur mit der Wende zu tun. Schon seit den 60er Jahren verlor zum Beispiel Lutherstadt-Eisleben rund die Hälfte ihrer ursprünglichen Bevölkerung.
Also wirtschaftlich eher schwierig, oder woran liegt das?
Der Landkreis Mansfeld-Südharz gehört zu den wirtschaftlich schwächsten Regionen in Sachsen-Anhalt, wobei der Tourismus mancherorts langsam an Fahrt aufnimmt. Aber insgesamt prosperiert die Wirtschaft hier nicht gerade.
Dann lass uns mal schauen, was an dem Abend in Mansfeld passiert. Ein Arzt wird zu einem Notfall gerufen. Der Arzt ist zu Hause oder in seiner Praxis?
Der Arzt Dr. Grimm ist zu Hause. Es ist Sonntag und bereits relativ spät am Abend.
Und nun erreicht ihn ein Telefonanruf zu Hause.
Ja.
Hat er seine Privatnummer im Telefonbuch oder ist das ein Diensthandy?
Also dieser Dr. Horst Grimm ist durchaus bekannt vor Ort. Jeder kennt ihn, er ist sehr beliebt und er macht eben auch Hausbesuche. Ob er jetzt auf ein Diensthandy angerufen wurde oder ob es sein Privatanschluss war, das weiß ich nicht. Aber es wäre nicht außergewöhnlich, dass die Nummer allgemein sowieso bekannt ist.
Verstehe. Weiß man denn, wer anruft und um welche Art von Notfall es sich handelt?
Das weiß man. Die Frau des Arztes bekommt nämlich den Anruf mit. Es meldet sich ein Mann am anderen Ende der Leitung und der gibt an, dass die 76-jährige Rentnerin Anneliese S. unter akuten Kopfschmerzen leiden würde.
Kopfschmerzen. Das ist jetzt nicht so der krasseste Notfall, wie ich dachte. Also
das denkt sich der Doktor auch. Er kennt die Dame sogar. Sie ist nämlich seine Patientin. Er empfiehlt, dass Anneliese, von allen aber nur Anni genannt, eine Kopfschmerztablette nehmen soll. Aber der Mann am anderen Ende hat dafür wenig Verständnis.
Was heißt das?
Das heißt, dass er will, dass der Arzt sich in sein Auto setzt und sofort kommen soll. Und nicht nur das. Er droht sogar damit, dass er die Polizei anrufen würde und ihn melden würde, wenn er sich nicht umgehend auf den Weg macht.
Wirft er ihm so eine Art unterlassene Hilfeleistung vor, oder?
Denke ich mir, ja.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Hilfspflicht für Ärzte gibt, wenn man sie anruft. Ich wüsste es gar nicht.
Wüsste ich auch nicht.
Ja.
Ja. Also, wenn ihr das wisst, schreibt uns gerne bei Facebook oder Instagram. Aber ja, lass uns mal weitermachen. Also, was macht der Arzt denn dann?
Na, der schnappt sich seine Tasche und fährt los tatsächlich. Er kennt die Rentnerin, wie gesagt, er ist ihr Hausarzt und er weiß, dass sie verwitwet ist und allein in ihrem alten Häuschen in der Waldsiedlung wohnt.
Das ist wo?
Das ist etwas außerhalb von Mansfeld. Dort lebt die 76-Jährige in einem kleinen Gehöft in der besagten Waldsiedlung. Dort hält sie auch ein paar Tiere, Hühner und so kleine Sachen.
Okay, was dann?
Das bleibt zunächst die große Unbekannte, denn Dr. Grimm kommt nicht von dem Hausbesuch, bei dem er war, zurück. Seine Frau bemerkt dies erst am nächsten Tag. Sie hatte sich wohl schlafen gelegt und nicht bemerkt, dass ihr Mann am Abend nicht nach Hause gekommen war. Und da sie ihn auch nicht erreichen kann, alarmiert sie schließlich die Polizei.
Das heißt am Montag?
Genau. Die Polizei fährt dann zur Waldsiedlung, zu der angegebenen Adresse. Und als der erste Beamte das Haus betritt, ja, da ahnt er schon, dass hier irgendwas nicht stimmt, als niemand auf seine Rufe reagiert.
Okay.
Schließlich betritt der Beamte das kleine alte Haus und findet tatsächlich zunächst die Leiche der 76-jährigen Bewohnerin Anni S. Sie liegt erdrosselt in ihrem Schlafzimmer.
Erdrosselt. Das heißt nicht erwürgt, sondern mit einer Tatwaffe.
Richtig. Der Täter hatte zunächst ein Unterhemd benutzt, dann mit einem Schnürsenkel die Rentnerin schließlich zu Tode erdrosselt.
Und der Hausarzt?
Der ist nicht in dem Zimmer, aber der Beamte durchsucht auch die restlichen Räume und findet dann auch Dr. Grimm auf dem Boden im Bad liegen.
Ah, oh, shit. Ja, aber man hat es irgendwie ahnen können. Er hat eine Ehefrau, sagst du, richtig?
Genau, er hinterlässt seine Frau Doreen, seine 6-jährige Tochter und seine 2 Söhne, die er aus der ersten Ehe mitgebracht hat.
Und wie wurde er ermordet?
Das gleiche Muster, auch er wurde mit einem Tatwerkzeug erdrosselt, also wahrscheinlich auch die Schnürsenkel.
Gibt es irgendwelche Spuren?
Ja, die Spurenlage ist zunächst nicht so einfach zu klären. Man muss alles in fisseliger Kleinstarbeit sichern und auswerten. Aber um keine Zeit zu verlieren, entschließt man sich dazu, die Spuren direkt vor Ort auszuwerten.
Das heißt?
Das heißt, dass man extra ein Spezialfahrzeug beim LKA anfordert, und der Experte des LKA auch direkt die Untersuchung vor Ort beginnt. Aber auch das bedarf ja dennoch erheblicher Mühe und Geduld.
Und Zeugen? Also ist es nicht aufgefallen, dass der Arzt mit seinem Mercedes dort in der Waldsiedlung war und dass vielleicht ein Unbekannter dann von dort weg ist?
Nicht wirklich. Unterhalb des Grundstücks von Annie S. war eine Autowerkstatt, wo ständig Autos entlangfuhren. Viele fremde Gesichter gingen da ein und aus. Ja, da schenkte man einem weiteren Auto, was dort entlangfuhr, wahrscheinlich wenig Aufmerksamkeit.
Und es war ja noch EM-Finale an dem Abend, richtig?
Richtig, und zu feiern gab es da auch wenig, denn Deutschland hat damals bekanntermaßen 0-1 gegen Spanien verloren.
Okay, wir haben zwei Leichen, Annie S. und ihren Hausarzt Dr. Grimm. Dann lass uns doch mal zu einem möglichen Motiv kommen. War Annie S. vermögend?
Nein, sicher nicht, das scheidet als Motiv aus.
Und dann natürlich die Frage, warum ruft der Täter einen weiteren potenziellen Zeugen zum Tatort? Selbst wenn er den Arzt ausrauben wollte, der vielleicht vermögend war oder vermögender, dann hat er doch nicht so viel Geld dabei, wenn er auf einen Hausbesuch geht.
Also alles richtig, was du sagst. Eine Sache ist aber auffällig, denn das Fahrzeug von Dr. Grimm, das fehlt. Er hatte sich erst vor kurzem einen Mercedes-SUV gekauft und der ist verschwunden.
Das heißt, der Täter ist mit dem Fahrzeug seines Opfers geflüchtet und damit vielleicht auch noch unterwegs.
Richtig. Und die Polizei setzt das Fahrzeug natürlich direkt zur Fahndung aus.
Und? Also führt das zum Erfolg?
Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, denn es gibt nun einen ersten Erfolg auf anderer Ebene. Der Fingerabdruckexperte des LKA kann nämlich einen Fingerabdruck an der Küchentür sichern, dessen Auswertung einen Treffer ergibt. Der Abdruck stammt von einem damals 36-jährigen Mann aus Friedrichrode.
Ist das in der Nähe?
Das liegt in direkter Nachbarschaft zum Tatort und so hat man nun auch einen Namen. Man sucht nach Gabor Thorsten Sprung. Und Gabor Sprung ist kein Unbekannter. Man könnte fast ketzerisch behaupten, dass die Beamten weitaus weniger überrascht sind, als man gemeinhin eigentlich sein müsste.
Man kennt diesen Gabor.
Den kennt man sogar sehr gut. Der 36-Jährige ist ein polizeibekannter Gewaltverbrecher. Er saß zum Beispiel schon wegen Körperverletzung im Gefängnis. Damals hatte er 2 Prostituierte vergewaltigt.
Und genau dafür saß er?
Ja.
Mhm. Kannst du uns etwas mehr zu ihm sagen? Also er scheint ja unser Hauptverdächtiger zu sein.
Das kann ich. Gabor Sprung wurde 1971 im Mansfelder Land geboren, lebte dort bei den Eltern, die im landwirtschaftlichen Bereich tätig waren. Im Alter von 12, 13 Jahren reist er immer wieder von zu Hause aus. Bis an die Ostsee und nach Berlin kommt er da. Es gibt da auch ein paar kuriose Geschichten.
Zum Beispiel?
Na, einmal soll er in Berlin ein Pferd geklaut haben und damit dann über den Alexanderplatz geritten sein.
Oha.
Ja. Er ging damals in der DDR bis zur 10. Klasse in die Schule und hat dann eine Lehre als Metallfacharbeiter angefangen.
Ja, bis dahin könnte man es noch als dummer Jungenstreich abtun.
Bis dahin schon. Aber nach der Wende und seinem Zivildienst begannen dann die ersten, ja, ich sag's mal, richtigen Straftaten. Und die hatten es dann auch gleich in sich. Ihm wurden die beiden Vergewaltigungen nachgewiesen. Er hatte, wie gesagt, 2 Prostituierte vergewaltigt und sie auch vorher festgehalten. Also
und das,
Freiheitsberaubung.
Ja. Und das wurde ihm auch nachgewiesen?
Das wurde bewiesen. Zumindest eine der Vergewaltigung wurde ihm nachgewiesen. Bei der anderen ist die Prostituierte vor dem Prozess noch in ihr Heimatland nach Polen abgehauen und dort dann abgetaucht. Dann wurde dieser Prozess fallen gelassen. Jedenfalls hat Gabor Sprung dafür gesessen. Er hat seine Strafe voll abgesessen. Er kam dann 2004 wieder raus. Aber auch danach ging es weiter. Es folgten etliche Straftaten.
Und hat man da nie was gemerkt? Also, dass da noch viel mehr in ihm schlummert und lauert?
Doch. Man hat ihn sogar psychiatrisch begutachten lassen. Und man war sich einig, dass bei ihm eine ganz erhebliche Präposition zu Straftaten vorliegt. Er besitzt keinerlei Hemmschwelle, auch gegen das Leben anderer.
Okay. Man ist sich also sicher, dass man hier den Richtigen im Fokus hat. Wobei die Fingerabdrücke könnten ja auch dorthin gekommen sein, weil er Annie S. kannte.
Das ist auch so. Die kannten sich. Er kannte Annie S. als Kind schon. Da hatte er ihr nämlich im Garten immer geholfen und so kleinere Tätigkeiten übernommen. Aber er war seit Jahren nicht mehr bei ihr gewesen. Also das ist schon lange her. Außerdem gibt es einen weiteren Beweis, dass er etwas mit diesem Doppelmord in der Waldsiedlung zu tun haben muss.
Inwiefern?
Jetzt komme ich auf deine Frage zurück, ob die Fahndung nach dem Fahrzeug etwas bringt, denn das tut sie. Man kann das Fahrzeug, den Mercedes ML 320, an einer Tankstelle ganz in der Nähe von Fulda ausmachen, nämlich an der Autobahntankstelle Großenmoor West.
Ach was?
Ja, das liegt bei Hünfeld und auf beiden Seiten der Autobahn gibt es die Tankstelle Großenmoor und die mit dem Zusatz West führt eben auf der A7 nach Süden, also an Fulda vorbei Richtung Würzburg.
Also gar nicht so weit von unserem Studio entfernt.
Genau, genau. Und dort wurde Tankbetrug begangen an dieser Tankstelle, an dieser Raststätte. Und auf den Videoaufnahmen erkennt man auch den Fahrer des Wagens.
Gabor Sprung.
Richtig. Man fahndet nun bundesweit nach dem Verdächtigen, eine Tatsache, die man sich eigentlich mehr hätte sparen können.
Sparen? Also du sprichst gerade ein bisschen in Rätseln. Wie hätte man sich die Fahndung denn sparen können?
Ja, ganz einfach, man hatte Gabor Sprung bereits wieder einmal in Gewahrsam gehabt, denn er hatte ein weiteres Verfahren am Hals zu dieser Zeit und war dafür auch schuldig gesprochen worden.
Das heißt, er musste wieder ins Gefängnis.
Eigentlich ja, aber lass uns das mal genauer auseinandernehmen, das ist nämlich sehr wichtig.
Ja, ich bitte drum.
Okay, man hatte ihm Computerdiebstahl nachweisen können. Computerdiebstahl klingt jetzt ein bisschen komisch. Es klingt eher nach einer harmlosen Tat, aber dabei ging es darum, dass er mit der Karte einer vermissten Person Geld abgehoben hatte.
Okay, jetzt wird's wild. Also er hatte mit der Bankkarte einer Person Geld abgehoben, die vermisst wird.
So ist es. Übrigens wird man auch feststellen, dass er mit der Geldkarte von Annie S. Geld abgehoben hat. Aber das nur am Rande.
Lass uns mal auf die vermisste Person zurückkommen. Um was geht es da genau?
Lass mich dazu erst noch kurz in unserem Fall voranschreiten, dann kommen wir automatisch zu dieser vermissten Person, okay?
Okay.
Ja. Man hat den Fingerabdruck des Verdächtigen, den man wegen des Abhebens mit der fremden Karte wieder ins Gefängnis stecken wollte. Es gab sogar ein rechtskräftiges Urteil.
Aber wie konnte er dann die Tat begehen?
Weil wir in Deutschland leben und hier muss einem die Aufforderung zum Antritt ins Gefängnis postalisch zugestellt werden. Tja, und was hat Gabor Sprung gemacht?
Er hat seinen Namen alle Ehre gemacht und hat den Absprung gemacht.
Genau, genau das, ja. Er hat es einfach ignoriert und hatte einen anderen Plan gesponnen, womit wir dann auch beim Motiv für die Tat in Mansfeld wären.
Ja, ich bin gespannt.
Er wusste, dass ihn der Knast erwartete und er daraufhin untertauchen musste. Am besten im Ausland. Aber dafür brauchte er ein wenig Geld und vor allen Dingen ein Fahrzeug.
Jetzt sagt nicht, dass er die alte Dame und den Arzt nur wegen der Geldkarte und dem Auto umgebracht hat.
Genau das. Er wusste von dem abgelegenen Haus und dass der Hausarzt von Annie S. sich den neuen Mercedes-Geländewagen gekauft hatte.
Also überfiel er die wehrlose Witwe, erdrosselte sie und rief dann Dr. Grimm unter dem Vorwand, dass es seiner Patientin nicht gut gehen würde, zu dem Haus. Dort überwältigte er auch den Arzt und machte sich mit der Geldkarte der alten Dame und dem Fahrzeug des Mediziners aus dem Staub.
Genau so hat sich's abgespielt.
Wow.
Ja. Alles nur also wegen ein paar Euro, aber vor allen Dingen wegen des Fluchtfahrzeugs.
So richtig Mühe gegeben hat er sich aber auch nicht, um Spuren zu verwischen, oder?
Wie meinst du?
Naja, er hinterlässt Fingerspuren in dem Wissen, dass man wahrscheinlich ziemlich schnell auf ihn kommen wird. Dann tankt er auf der Flucht und fährt davon, ohne zu bezahlen. Er kann sich doch denken, dass man ihn dann sucht.
Ja, das stimmt. Er scheint sich seiner Sache recht sicher zu sein, würde ich behaupten.
Weiß man denn, wo er hin will? Also hat man eine Vermutung, wo er untertauchen will?
Hat man. Gabor Sprung hat eine Zeit nämlich zuvor in der Schweiz verbracht. Dort kennt er sich aus. Vielleicht hofft er auch, dass die deutschen Arme der Justiz nicht bis ins Land der Eidgenossen reichen. Er fragt sogar vorher telefonisch an, ob in der Schweiz ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt, was nicht der Fall ist.
Wahnsinn, ey, wie abgebrüht. Und er fährt nun tatsächlich in die Schweiz. Aber die Behörden bekommen das mit, oder?
Nicht nur das. Die Schweizer hoffen geradezu darauf, dass er wieder einreist, denn man hat hier noch eine Rechnung offen. Aber auch dazu gleich mehr.
Okay.
Die deutschen Behörden informieren ihre Schweizer Kollegen und die brauchen nicht lange, bis sie Gewissheit haben. Ja, Gabor Sprung ist tatsächlich in die Schweiz gereist.
Woher haben Sie die Informationen?
Naja, Sie wissen, mit welchem Fahrzeug er ja unterwegs ist. Und in der Schweiz wird jedes Fahrzeug, das die Grenze passiert, registriert.
Dann wird er dort gleich festgehalten.
Das dann leider doch nicht. Man kann nämlich erst verspätet feststellen, dass er am 30. Juni um kurz vor 2 Uhr mittags, also kurz nach dem Doppelmord in Mansfeld, über den Grenzübergang Wittnau in die Schweiz eingereist ist.
Wo ist das?
Das ist im Osten der Schweiz. Anhand von Kartenzahlungen, die er weiterhin tätigt, kann man außerdem nachvollziehen, dass er noch an einem Rastplatz eingekauft hat.
Okay, aber festnehmen können Sie ihn noch nicht.
Auch das gelingt aber sehr bald. Nämlich am 2. Juli, da klicken die Handschellen. Interessanterweise wird er von anderen Deutschen nämlich erkannt, die zufällig neben ihnen in einer Gaststätte in der Schweiz sitzen.
Ach.
Ja. Ja, sie hatten von dem Fall in Deutschland erfahren und jetzt sitzt er vor ihnen in einem Biergarten im Kanton Bern. Und auch hier hat der narzisstische Gabor Sprunk nicht viel Aufhebens gemacht, sich zu tarnen. Er setzt sich nämlich direkt an den Stammtisch der Einheimischen und plaudert einfach drauf los mit denen mit.
Ja, und was erzählt er denen denn? Also, ich meine, hey, der hat gerade zwei Menschen umgebracht und ist auf der Flucht.
Ja.
Und dann setzt er sich da an den Stammtisch zu den Leuten und diskutiert mit denen über Fußball oder Politik oder
ja, irgendwas. So ähnlich wird das wohl gewesen sein, ja.
Stark.
Ja, ja,
boah.
Ja.
Naja, also, jetzt hatte die Schweizer Polizei also einen Tipp von den deutschen Touristen bekommen. Kann er denn nochmal fliehen?
Nee. Ein Spezialkommando ist sehr schnell vor Ort. Die Tür fliegt auf und noch bevor Gabor Sprunk realisieren kann, was da geschieht, liegt er schon auf dem Boden und hat einen Beutel über den Kopf gezogen.
Ja, das kennt man ja von Festnahmen, wenn Terroristen festgenommen werden.
Genau so, ja, ja. Und jetzt, meine Liebe, schlagen wir nochmal ein ganz neues Kapitel auf. Kommen wir zurück zu der Verurteilung wegen Computerbetrugs, du erinnerst dich?
Mhm.
Das klingt ja so ein bisschen irreführend. Damit ist eben dieser Missbrauch von der Karte dieser Frau gemeint, die als verschwunden gilt. Wir erinnern uns.
Ja.
Diese Frau ist nämlich Schweizerin. Und die Behörden vor Ort nutzen die Gunst der Stunde, um Gabor Sprunk jetzt nochmals zu dem Fall zu befragen.
Das heißt, der ganze Aufwand wurde nicht nur betrieben, um den deutschen Kollegen zu helfen, sondern man hat hier auch ein ganz eigenes Interesse.
Oh ja, das hat man. Und wie? Man muss sich aber beeilen, denn sobald die deutschen Behörden mitbekommen, dass der Verdächtige in ihrem Doppelmordfall gefasst wurde, wird man um eine Auslieferung bitten und dann ist Gabor Sprunk weg.
Also befragen Sie ihn zu der Sache mit der Schweizerin, solange er noch im Land ist.
Sie befragen ihn. Wieder.
Wieder?
Ja, es ist nicht das erste Mal, dass Sie ihn dazu befragen. Und dazu müssen wir uns den Fall dieser vermissten Schweizerin noch etwas genauer ansehen.
Na, das ist echt spannend.
Ja, ist es. Also im Juni 2007, da verschwindet die 47-jährige Kaufhauskassiererin Maria Kempf-Ribeiro. Man befragt ihre Familie und Bekannte und es stellt sich heraus, dass Maria einen Mann im Internet kennengelernt hatte.
Wahrscheinlich auf einem Portal, Tinder oder sowas?
Ja, genau. So. Mhm. Ja, ja.
Also im Internet gefunden klingt sonst irgendwie immer so ein bisschen vager, als stünden da Leute so im Netz herum, die darauf warten, dass man sie anspricht.
Ja, das stimmt. Das klingt immer komisch, ja.
Aber lass mich raten, da gehört jetzt nicht so viel Fantasie dazu. Der Mann hieß Gabor?
Ganz genau. Und die beiden trafen sich wohl auch im Real Life, wie es so schön heißt, sodass man von einer Liebesbeziehung sprechen kann.
Aber eines Tages verschwindet diese Maria ja.
Ja, das stimmt, ja.
Gibt es noch ein paar Infos von ihr?
Nicht so viel, aber ein wenig hätte ich noch. Also Maria Kempf-Ribeiro hat portugiesische Wurzeln. Sie ist 1,63 groß, lebt in Rotkreuz, das ist eine Kleinstadt am Zuger See. Sie ist 47 Jahre alt und hat einen 9-jährigen Sohn. Sie lebt aber getrennt vom Vater des Jungen und arbeitet in einem Supermarkt. Ihre Kollegen schätzen sie sehr.
Und der Junge wohnt bei ihr oder beim Vater?
Bei ihr.
Mhm.
An den Wochenenden ist er aber auch oft beim Vater, so auch an dem Wochenende, als sie plötzlich nicht mehr auftaucht. Es fällt auf, weil sie ihren Sohn am Sonntagabend beim Vater abholen soll, aber sie erscheint nicht. Und das ist seltsam, denn Maria Kempf-Ribeiro gilt als sehr zuverlässig, gerade was ihren Sohn betrifft.
Ist es auch der Vater des Kindes, der dann bei der Polizei Bescheid gibt und sie als vermisst meldet?
Exakt, genau. Maria Kempf-Ribeiro erscheint am nächsten Tag auch nicht zur Arbeit, also wird Vermisstenanzeige gestellt.
Aber sie bleibt vermisst.
Ja, bleibt vermisst. Maria Kempf-Ribeiro fehlt seit dem 24. Juni 2007. Und natürlich beleuchtet man auch das private Umfeld von ihr. Zu Hause in ihrer Wohnung scheint nichts so, dass sie verreist wäre. Es steht eine Weinflasche und zwei Gläser in der Küche. Die Gläser sind jedoch bereits gesäubert worden.
In den meisten Fällen befindet sich der Täter ja im näheren Umfeld des Opfers. Also gerät der Ex-Partner ins Visier der Ermittlungen?
Auch der wird überprüft, aber das verläuft ebenso im Nichts wie die Ermittlungen im Freundeskreis.
Man geht aber schon davon aus, dass es sich hier um eine Straftat handelt und sie sich nicht einfach irgendwie abgesetzt hat oder untergetaucht ist.
Mhm, nee. Wie gesagt, sie gilt als sehr verlässlich und jeder sagt, dass sie niemals ihren 9-jährigen Sohn allein zurücklassen würde.
Und in der Wohnung deutet auch nichts darauf hin, wohin sie gegangen sein könnte. Oder besser gesagt, wohin sie verbracht wurde.
Nein, nix. Man geht auch mit einem Leichenspürhund durch die Wohnung, aber der schlägt zum Glück nicht an. Allerdings findet man einen Taschenkalender, in dem sich ein kleiner Zettel befindet. Darauf steht ein Name und 2 Mobilnummern. Allerdings existiert an der Adresse in Schaffhausen keine Person dieses Namens.
Mhm, okay.
Also widmet man sich den beiden Handynummern. Es ist eine Nummer aus der Schweiz und die andere ist eine deutsche Mobilfunknummer. Und beide gehören ein und derselben Person. Willst du raten?
Ja. Gabor Sprunk?
Richtig. Aber was hat es damit jetzt alles auf sich, ne?
Ja, das wirst du mir hoffentlich jetzt erzählen können.
Ja, das können wir nur vermuten. Wahrscheinlich hatte Gabor Sprunk ihr mit Absicht eine falsche Adresse und einen falschen Namen genannt. Sicherlich stand keine gute Absicht dahinter.
Verstehe. Du denkst, er hatte von Anfang an vor, Maria auszunutzen und eventuell auch zu schaden.
Ist reine Spekulation, aber wenn er jetzt einfach nur in sie verliebt gewesen wäre, sehe ich keinen Grund, warum man einen falschen Namen und eine falsche Adresse angeben sollte, ne?
Wissen wir, welchen Namen er angegeben hatte?
Ja, er hatte lediglich den Nachnamen geändert. Er nannte sich Gabor Meyer.
Wie gehen die Schweizer Behörden jetzt weiter vor?
Die überprüfen ihn sofort und bekommen die Auskunft, dass er wegen Freiheitsberaubung und Vergewaltigung bereits vorbestraft ist.
Diese Geschichte mit den beiden Prostituierten, die wir schon von Anfang an, also die wir am Anfang gehört hatten, ne? Also weiß man da noch was Genaueres drüber?
Ja, das ist auch ganz interessant. Er hatte damals 2 Escort-Damen bestellt und sie dann stundenlang gefesselt. In dem einen Fall hat er eine 23-Jährige über 11 Stunden vergewaltigt und 9-mal zu extremen Handlungen genötigt. Dazu hatte er sie mehrere Stunden in sein Auto gesperrt. Die 2. Prostituierte, eine 21-jährige Polin, war, wie Finn schon erwähnt, noch vor der Verhandlung aber wieder in ihr Heimatland nach Polen zurückgekehrt und die Anklage wurde dann leider fallen gelassen.
Wie viele Jahre hat er nochmal bekommen?
Das Landgericht Dessau hatte ihn zunächst für 11 Jahre verurteilt, das Ganze später dann aber auf 8 Jahre reduziert.
Stimmt, ja. Die hat er auch komplett abgesessen. Ja. Also auch hier zeigte sich schon seine äußerst brutale Art, wie er mit Frauen umgeht. Aber Maria schien sich ja mit ihm getroffen zu haben.
Ja, sogar mehr als das. Eine Freundin von ihr berichtet davon, dass Maria sich in Gabor wohl verliebt hätte und sich eine Beziehung vorstellen könnte.
Und er lebte damals in der Schweiz.
Das weiß ich nicht genau. Auch damals liefen schon Verfahren gegen ihn in Sachsen-Anhalt. Vielleicht wollte er sich wieder absetzen. Also man weiß es nicht. Jedenfalls klaute er den Wagen damals seines Vaters zu Hause dort in Mansfeld und fuhr damit dann in die Schweiz. Dort bleibt er einige Monate und arbeitet auch dort in einer Kfz-Werkstatt.
Das heißt, er wohnte auch dann komplett in der Schweiz.
Zumindest in diesem Zeitraum ungefähr, ja. Er hatte eine Einzimmerwohnung in der Nähe von St. Gallen gemietet. Aber auch hier machte er sich keine Freunde. Seine Nachbarn beschreiben ihn als unfreundlich und sehr laut.
Also mit dem unauffällig bleiben hat das ja nicht so, ne?
Nee, das ist wohl so. Keine Ahnung wieso. Bei den Befragungen kommt dazu heraus, dass er mehrere Beziehungen zu Frauen gleichzeitig hatte. Nicht nur mit Maria Kempf, Ribeiro. Insgesamt 3 Frauen hatte er parallel. Und auch hier kommt es immer wieder zu Kartenbetrug.
Das scheint so seine Handschrift zu sein. Auf Kosten anderer leben und sie heimlich finanziell ausnutzen.
Absolut, ja.
Wie gehen die Schweizer nun weiter vor? Also sie haben den Namen und somit einen Verdächtigen.
Man kann Mobilfunkdaten auswerten. So weiß man, dass Marias Handy sich in ein deutsches Netz eingewählt hatte. Und kurz darauf bekommt man auch einen Standort mitgeteilt. Der besagt, dass zumindest Gabor Sprunk Sonntagmorgen, kurz nach 9, morgens in Mansfeld gewesen sein muss.
An seinem Heimatort.
Genau. Und dort wird nun auch am 24. Juni, also einen Tag nach dem Verschwinden von Maria Kempf-Ribeiro, mit ihrer Bankkarte Geld abgehoben. Jetzt bitten die Schweizer Behörden ihre deutschen Kollegen um Mithilfe und das machen sie auch. Auch, weil sie selbst ja noch eine Strafsache mit ihm offen haben. Es geht um Fahren ohne Führerschein. Da war er nicht vor Gericht erschienen und somit können die deutschen Behörden ihn auch direkt am 4. Juli festnehmen.
Und finden Sie denn auch Hinweise auf den Verbleib von Maria?
Tatsächlich finden sie in seinem Auto Bankkarten, Ausweis und Schlüssel von Maria Kempf-Ribeiro, dazu auch noch ihr Mobiltelefon.
Und was sagt er dazu?
Na, er gibt zu, dass er bei ihr war, aber man sich im Streit getrennt habe.
Aber warum hat er dann ihre Schlüssel und so weiter?
Ja, da kommt Gaber Sprung jetzt auch ein bisschen ins Schwimmen. Er behauptet zunächst, dass Maria die Tasche mit den ganzen Sachen in seinem Auto vergessen hätte. Dann sagt er, hätte er die Tasche mit Absicht mitgenommen, weil sie noch Schulden bei ihm hatte. Aber das stimmt alles nicht. Das kann man dann auch widerlegen.
Und das Handy?
Das wird jetzt komplett ausgewertet und dadurch erhält man einen guten Überblick, wie der Verlauf zwischen den beiden insgesamt so war, vom Kennenlernen bis zum letzten Tag, als sie verschwand. Ihre letzte Nachricht schrieb sie ihm noch von der Arbeit und sagte wörtlich, ja, ich komme jetzt, Kuss Maria. Seine letzte Nachricht an sie, die war etwas expliziter. Er schrieb, er würde ihr einen Orgasmus bescheren, aber auf seine Art und Weise.
Was heißt das?
Ja, er stand wohl schon sehr darauf, seine Partnerin zu quälen. Man fand bei seiner Verhaftung auch einen Koffer voller Dildos und Fesselungsmaterialien.
Wenn man die Vorgeschichte mit den beiden Prostituierten kennt, dann klingt das irgendwie weniger erfüllend
ja,
und schön.
Ja, das stimmt. Er kommt jedenfalls in die JVA-Halle in Untersuchungshaft. Die Schweizer Polizei bekommt die Erlaubnis, ihn dort auch zur Sache der Maria zu befragen.
Jetzt bin ich gespannt.
Also Gaber Sprung genießt es, geradezu im Mittelpunkt zu stehen und tischt den Ermittlern immer wieder neue Lügengeschichten auf. Aber es fehlt immer noch die Leiche. Und ohne die Leiche können sie ihm halt wenig nachweisen. Aber sie können ihm nachweisen, dass er ja mit ihrer Karte Geld abgehoben hatte. Dafür bekommt er wegen Computerbetrugs, da sind wir wieder, so heißt das offiziell nämlich, schließlich im April 2008 eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 7 Monaten.
Das ist auch die Strafe, für die er auch zum Haftantritt geladen wird, aber nicht zu dem Termin erscheint.
Ganz genau, ja, richtig.
Okay. Wenn er im April dieses Urteil erhält und Ende Juni den Doppelmord begeht, haben sich die Behörden da ziemlich lange Zeit gelassen, um das Urteil durchzusetzen. Das sind mindestens 8 Wochen gewesen.
Ja, genau, das wird auch in der Öffentlichkeit für Kopfschütteln sorgen. Denn hätte man diesen erwiesenermaßen höchst gefährlichen Täter nicht erstmal nach Hause geschickt, sondern direkt inhaftiert, oder zumindest nicht aus der U-Haft entlassen, ja, da wäre es nie zu der Tat in Mansfeld gekommen.
Mit diesen ganzen Vorgeschichten ist das schon ein wenig fahrlässig.
Ja, ja. Man hatte sich halt dazu entschieden, dass wohl keine Fluchtgefahr gesehen wurde, was eine ja, fatale Fehleinschätzung war.
Ja, das kann man wohl sagen. Aber lass uns jetzt wieder vorspulen. Denn Gabor Sprung wurde nun nach dem Doppelmord von Mansfeld in der Schweiz festgenommen. Diesmal wird man ihn wohl nicht nach dem Urteil wieder nach Hause lassen, hoffe ich.
Ja. Zunächst nutzen die Schweizer die Gunst der Stunde und befragen ihn nun nochmals zur Sache Maria Kempf-Ribeiro. Vielleicht gibt er ja nun doch was preis und tatsächlich äußert er sich nun anders als damals. Jetzt sagt er, dass er mit Maria gemeinsam in ihrer Wohnung gewesen wäre und diese dann gemeinsam verlassen hätte. Sie seien dann in Richtung Deutschland gefahren, als es zu einem Streit im Fahrzeug kam.
Erstaunlich, dass er nun doch redet. Aber mach mal weiter.
Maria hatte dann während der Fahrt bei Tempo 130 die Tür geöffnet und sei aus dem Fahrzeug gestürzt.
Einfach so. Tür auf, raus.
Ja, also er räumt ein, dass er wohl versehentlich das Lenkrad zu stark bewegt hätte und sie hinausgestürzt sei. Und dann, ja, dann habe er sie überrollt.
Okay, ich weiß ja nicht. Also, was ist denn dann mit ihrer Leiche?
Ja. Er hätte dann angehalten, sie in eine Decke eingewickelt und das Ganze mit Spanngurten befestigt. So verpackt habe er sie dann neben sich auf den Beifahrersitz gesetzt und habe die Leiche dann im Rhein entsorgt.
Glauben Sie ihm das?
Nö. Also die Ermittler überprüfen das sogar und machen einen Test. Ergebnis, es ist geradezu unmöglich, bei Tempo 130 jemanden aus dem Auto zu werfen. Der Fahrtwind ist viel zu stark und drückt die Tür immer wieder zu.
Mhm.
Aber der Verdächtige bleibt bei seiner Geschichte und so wird Gabor Sprung den deutschen Behörden schließlich dann auch übergeben.
Wo er sich dem Doppelmord von Mansfeld stellen muss.
Genau. Dort wird ihm der Prozess gemacht. Im Februar 2009 wird er von dem Landgericht Halle schließlich schuldig des Doppelmordes gesprochen und erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe. Und man erkennt auch die besondere Schwere der Schuld an. Das bedeutet, dass er auch eine anschließende Sicherheitsverwahrung erhält.
Aber die Sache mit Maria fließt da nicht mit ein.
Nein, die fließt da nicht mit ein.
Aber jetzt kommt er direkt in die JVA, oder?
Ja, richtig. Diesmal wird er direkt überstellt und sitzt dort dann auch ein.
Oh, ja, zum Glück. Das ist doch ein krasser Fall irgendwie. Also, wenn auch ein wenig unbefriedigend. Denn ich denke schon, dass er auch für den Tod an Maria verantwortlich ist und mehr dahinter steckt. Aber der Rhein hat halt ihre Leiche nicht wieder freigegeben.
Das stimmt. Und zwar aus einem guten Grund.
Was heißt das?
Das heißt, dass wir noch nicht am Ende des Falls angelangt sind, Lisa.
Okay.
Denn ein knappes Jahr später, im Februar 2011, kommt nochmal Fahrt in die Sache. Ein Waldarbeiter macht in einem abgelegenen Waldgebiet bei Mansfeld eine seltsame Entdeckung. Er glaubt zunächst, dass es sich bei dem weißen Fleck, der aus dem Boden leuchtet, um einen Pilz handelt. Doch als er das Ganze näher begutachtet, stellt er fest, dass es sich um einen menschlichen Schädel handelt.
Nein.
Ja. Dazu findet der Waldarbeiter auch eine Plastiktüte bei dem Schädel. Darauf ist ein Firmenlogo und eine Internetadresse zu sehen und diese endet auf .ch.
Eine Schweizer Internetadresse.
Genau. Der Waldarbeiter ruft seine Kollegen und sie ahnen schon, was sie hier gefunden haben, denn natürlich kennen alle aus der Region diese Geschichte, die ja durch die Presse gegangen war.
Klar. Ja. Sie können sich das wahrscheinlich schnell zusammenreimen, so wie wir auch, dass es sich hier um den Schädel von Maria handelt. Wohl doch nicht im Rhein versenkt.
Dazu machen sie noch eine weitere Entdeckung. Um eine Birke neben dem Fundort hängt ein Strick um den Baum gebunden. Die herbeizitierte Polizei findet im Anschluss noch weitere menschliche Knochen, die man in der Tat Maria Kempf-Ribeiro zuordnen kann.
Ist sie denn noch am Leben gewesen, als Gabor Sprung sie in den Wald brachte?
Das kann man nicht mehr feststellen, aber man vermutet, dass er sie an den Baum gebunden und sexuell missbraucht hat und sie im Anschluss wahrscheinlich auch erdrosselt oder erwürgt hat.
Und jetzt? Neuer Prozess?
Ja. Im Januar 2013 erhebt die Staatsanwaltschaft Halle erneut Anklage gegen Gabor Sprung.
Warum in Halle und nicht in der Schweiz?
Die Schweizer Behörden übergeben den deutschen Kollegen diesen Fall, sodass es logistisch einfach besser zu handhaben ist vor Ort.
Machen wir es kurz. Kann ihm auch dieser Mord nachgewiesen werden?
Ja, also Gabor Sprung kommt jetzt mit der nächsten Variante um die Ecke, was denn nun passiert sei. Er sagt, er habe mit Maria in der Schweiz gestritten, sie geohrfeigt und sie sei dann ganz unglücklich über eine Anhängerkupplung gestürzt und sofort tot gewesen.
Das glaubt doch kein Mensch. Also was ist das denn für eine Geschichte? Da war die mit der Autobahn ja noch besser.
Ja, das stimmt. Am 30. September 2013 kommt es dann auch im Fall Maria Kempf-Ribeiro zu einem Urteil.
Und?
Ich will dir und unseren Hörerinnen und Hörern keine Hoffnung machen. Man kann ihm den Mord aus Mangel an Beweisen nicht nachweisen. Daher wird Gabor Sprung lediglich wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 5 Jahren verurteilt. Aber da er bereits lebenslange Haft bekommen hat, bleibt es bei der höheren Strafe aus dem ersten Prozess. Es addiert sich also nicht.
Ja, das ist trotzdem unbefriedigend.
Ja, das ist es. Auch die Ermittler sind damit überhaupt nicht glücklich und happy, ne? Und auch das Gericht lässt durchblicken, dass sie Gabor Sprung nicht glaubt, aber die Beweise eben nichts anderes hergeben.
Na, zumindest bleibt er aber in Haft und wird wahrscheinlich auch nicht wieder rauskommen.
Dazu kann ich noch einen letzten Punkt machen, denn er versucht tatsächlich im Anschluss durch Therapien und vieles weitere diese Sicherheitsverwahrung zumindest loszuwerden. Doch man findet schließlich dann doch noch auch kinderpornografisches Material bei ihm, was seine Pläne ein für allemal zerstört. Im Januar 2018 nimmt sich Gabor Sprung dann in der JVA sein Leben. Somit findet auch dieser Fall ein endgültiges Ende.
Ich muss kurz innehalten. Also bei diesem Fall kommt ja ständig noch eine Story und noch eine Story und noch eine Story dazu.
Ja.
Was ist das für ein Auftakt dieser Staffel?
Ja. Boah. Ja. Ja, und an dieser Stelle nochmals danke an Katja, die uns auf diesen Fall aufmerksam gemacht hat. Wenn auch ihr Fälle habt, über die wir berichten sollen, schreibt uns gerne an. Am besten auch mit ein paar Hintergrundinfos oder Zeitungsartikeln. Mit Infos wie bei uns im Wald ist auch mal eine umgekommen. Da können wir leider recht wenig anfangen.
Ja, dazu könnt ihr uns gerne über Instagram oder auch Facebook anschreiben. Und wenn ihr schon im Internet seid, dann lasst doch gerne ein paar nette Worte, ein paar nette Bewertungen. 5 Sterne sind uns am liebsten. Direkt bei eurem Streaming-Anbieter da. Das würde uns sehr freuen und hilft uns auch weiter, damit auch viele andere Menschen diesen tollen Podcast hören können.
Unbedingt.
Das wird uns sehr freuen.
Ja.
Liebe Nachbarschaft, das war's für heute zum Auftakt unserer Sachsen-Anhalt-Staffel. Wir hören uns wieder in 14 Tagen mit dem nächsten Fall aus diesem Bundesland. Für euch heute an den Mikrofonen waren Lisa Kardinale
und Zeno Diegelmann.